25 Börse People.
And now in season 18.
Presented by AVN. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 10. Gast in Season 18 ist Jürgen Schmidt, Corporate Content Creator, Corporate Influencer, Finfluencer of the Year Kollege und für die Deutsche Bank auf einer permanenten Expedition in die Finanzindustrie. Lieber Jürgen, servus und herzlich willkommen im Börse People Podcast.
Ja, danke Christian, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch, es ist überfällig, haben uns schon viele gemeinsame Wegbegleiter gesagt, dass wir uns mal austauschen und das stimmt auch. Wir hatten in den vergangenen Tagen ein bisschen Kontakt rund um deinen tollen Content, dazu komme ich dann später noch. Danke mal dafür. Wo erwische ich dich gerade, in welcher schönen deutschen Stadt?
Du erwischst mich gerade in Frankfurt. Ich bin heute im Office, in meinem bundesten Raum in der Bank, der sehr, sehr sehenswert ist. Und ich befasse mich nicht nur mit der Ablage, sind ja auch etwas volatilere Märkte im Moment. Nebenbei läuft natürlich der Schirm und ich sehe immer, was passiert.
Absolut, ja. Wir haben heute einen ganz besonderen Tag und ich schmeiße jetzt ein wenig den Zeitstempel rein. Wir senden diese Folge am Mittwoch, den 9. April und nehmen am Montag, den 7. April auf. Das ist jetzt quasi Tag 2 einer ziemlichen hässlichen Abwärtsbewegung auch in Europa. Für einen, der knapp 32 Jahre dabei ist, wie blickst du auf solche Märkte? Und ich schmeiß diesmal wirklich auch den aktuellen Markt rein, wie wir sie jetzt sehen, mehr als 3.500 DAX-Punkte runter, dann wieder etliche 100 Punkte rauf. Wie geht's dir dabei, Jürgen?
Ich liebe solche Fragen. Als Händler, ich war 22 Jahre an der Börse aktiv, auch Senior-Händler mit recht großen Büchern. Mir hat das immer Spaß gemacht und ich habe die Downside geliebt, Christian. Es ist so, die musste handeln können. Ich habe Krise immer gemocht, weil wenn du mit Krise umgehen kannst, dann versuchst du auch die Märkte noch stärker zu analysieren und gegenzuwirken. Und jetzt hatte ich natürlich auch den Auftrag in der Bank, Downside Protection zu machen. Also wenn es gedonnert hatte, musste ich gucken, dass man irgendwo auch die Absicherung hinbekommt. Und dann sind ja meistens viele Leute nervös, brauchen noch schnellen Preis. Dann musst du auch mal stillhalten auf eine größere Stückzahl. Und du irgendwie dich ja wieder absichern musst im Markt, der ja vielleicht ein bisschen dünner ist und sich auch sehr schnell bewegt. Ich habe diese Tage geliebt, wenn du morgens um 8, 9 Uhr reingekommen bist und du wusstest, heute donnert mal so richtig. Ja, da kommst du abends müde heim und ich habe so den Eindruck, es hält jetzt schon ein paar Tage an. Das wären sehr, sehr herausfordernde Tage für mich gewesen. Ja, ein bisschen vermisse ich schon. Deswegen, es läuft immer nebenbei noch mit bei mir. Ich sehe genau, wo der DAX jetzt steht.
Du blickst heute natürlich als nicht mehr aktiver Händler entspannt hin. Ich nehme an, und das sind jetzt keine Fragen im Podcast natürlich, du wirst noch ein bisschen Skin in the Game als Anleger haben. Heute eher ein Literacy-Zugang und ich muss jetzt noch ein bisschen nachhaken, auch für meine Hörerinnen, für unsere Hörerinnen jetzt. Du sagst, wenn es nach unten geht, sich absichern. Die Frage, die da immer wieder kommt, ist es dann nicht schon zu spät, um sich abzusichern, wenn wir sowas sehen, wie wir zum Beispiel heute in der Früh mit Gap Down haben?
Ja, wenn du den Schlag über Nacht natürlich hast, ist es klar, wenn du eine Long-Position hast, dann ist es zu spät reinzukommen. Deswegen, ich hatte immer Programme, dass ich im Vorfeld schon abgesichert war. Also ich war auch vorbereitet, wenn es jetzt diese Sprünge von vielleicht 1.000, 2.000 Punkten gibt. Damals waren die Sprünge ja nicht ganz so groß.
Weil also, der DAX auch nicht so groß war.
Genau. Ich habe den DAX noch mit 30 Werten erlebt. Also bei der 40 war ich schon dabei.
Ja, und da stand auch bei 3.000, 4.000 Punkten erst. Ne? Da waren 1.000 Punkte. Ja, genau.
Ich habe den DAX nie, glaube ich, über 15.000 in etwa erlebt. Und ich meine, wir sind heute auf ganz anderen Levels unterwegs. Ich kann mich auch erinnern, dass der DAX bei 2.200 stand. Da sind wir von 7.000 wieder runtergelaufen auf 2.500. Das waren spannende Zeiten. Und ich habe ja eine Optionsstrategie auch gefahren, Absicherungsprodukte für die Bank, unter anderem die Bücher abgesichert, weil ja, du bekommst ja von außen auch Geschäft rein und dann musst du gucken, wie du dein Risiko eben managst. Und das war genau meine Aufgabe.
Das klingt sehr spannend. Ich habe das auch rauskopiert aus einem Eintrag von dir auf LinkedIn. Das ist immer meine Quelle. Da steht in den 90er Jahren so ein Part deines Jobs, Delta One and Crash Protection Books. Das klingt ja ganz, ganz, ganz cool nach Science Fiction und so weiter. Erzähl mal kurz für die Hörerinnen und Hörer noch einmal, was Delta One heißt, bitte.
Delta 1 Produkte, im Endeffekt kannst du sie rezitieren. Du musst jetzt keine Aktie kaufen, du kannst jetzt zum Beispiel auch einen Future kaufen. Und dann hast du einen ganz anderen Einsatz dahinter. Das heißt also vom Geldeinsatz, du musst nicht die Aktie kaufen, du kannst das Derivat erwerben. Und die Absicherung muss ich dann im Hintergrund machen. Also ich habe dann zum Beispiel die Aktien gekauft und habe die gehalten und die Wertentwicklung auch 1:1 umsetzen können. Ist jetzt sehr, sehr runtergebrochen. Das kommt ein bisschen tiefer von der Materie noch, aber die Delta-1-Produkte, damals habe ich einen Delta-1-Optionsschein gehandelt, die sich dann in den Märkten, als es nach unten ging, ich rede hier über die Phase Ende der 90er, da gab es auch sehr volatile Märkte, hat sich dann immer wieder das Delta geändert in den Optionsschein und dann ist aus einem Delta-1-Schein auf einmal ein Delta von 0,7 geworden. Und das musste mitgehatcht werden. Und das war meine Aufgabe. Später im Markt, als die Delta-1-Produkte über Single Stock Futures zum Beispiel aufkamen, da reden wir so über die Jahre ab 2010, da hat es nochmal eine ganz andere Performance angenommen. Viel größer, viel intensiver. Da haben wir ja den ganzen Tag nur noch diese Produkte gehandelt.
Hochspannend. Also auch das Delta muss man hedgen, der gute alte Delta-Hedge. Ich fühle mich auch in alte Zeiten, auch als ehemaliger Bankmitarbeiter bei einer österreichischen Großbank zurückversetzt. Es waren tolle Zeiten. Rückwirkend gesehen kann man sagen, die aktuelle Situation, wie wir sie jetzt Anfang April 2025 sehen, hättest du das gesehen jetzt oder hast du das gesehen, um den Konjunktiv vorauszunehmen und hättest dich ein bisschen stärker gehedged, als du es sonst tun würdest? Jetzt zurückversetzt
nein,
wieder in den alten
nicht,
Job.
Christian. Ja? Christian, leider nicht. Ich muss dazu gestehen, wenn du mit mir über Börse redest, sage ich immer, pass auf, ich bin halt so ein Grundsatzbär. Das ist ganz schlimm. Also ich habe immer so eine bärische Einstellung, das wird runtergehen. Das kann nicht weitergehen. Und dann habe ich natürlich auch lange nicht so richtig gelegen. Jetzt an diesen Tagen, wo es mal donnert, habe ich ein paar Tage lang recht. Man muss mal sehen, wir sind heute extrem schwach reingekommen, haben aber seitdem wieder eine Erholung gemacht, die ja auch etliche Prozent ausmacht. Also die Intraday-Bewegungen sind selbst faszinierend. Und mich hat immer fasziniert, wenn Märkte sich bewegen. Es gab nichts Schlimmeres, als da zu sitzen und auf irgendwas zu warten. Und ich erinnere mich, als ich angefangen habe zu handeln und dann hattest du auch so diesen Aktionismus, jetzt muss ja was passieren. Mein Chef hat mir einen super tollen Ratschlag mit auf den Weg gegeben. Wenn mal gar nichts passiert, nimm dir mal eine Tageszeitung und lies einfach und warte, bis irgendwas passiert. Ansonsten wird das nicht gelingen. Und Tage wie heute, dann wünschst du dir 5 Hände zu haben, hast aber nur 2. Und deswegen sind diese Tage für mich so ultra spannend, weil die verfliegen so schnell und du nimmst so viel mit und du lernst auch so viel dabei. Jeder kleine Crash, ob das ein Salami-Crash ist oder ob es einen richtigen Impact hat, du lernst wieder was dazu und siehst, oh, ich hätte die oder die Position vielleicht anders absichern müssen, ich hätte da mehr Wert drauf legen müssen, ich habe den Faktor nicht beachtet. Ich hatte so viele Lerneffekte und ich würde heute noch sagen, auch ich kann nicht in die Glaskugel gucken, Christian. Aber solche Märkte, faszinierend. Da vermisse ich den Handelsraum heute, gebe ich zu.
Da kommt fast der Wissenschaftler in dir durch irgendwie. Aber das verstehe ich auch irgendwie, wenn man so knapp an ganz großen Portfolios oder mit großen Portfolios gearbeitet hat, geht das natürlich nicht mehr aus einem raus. Jetzt kommt die schwierigste Frage wohl in diesem Podcast-Gespräch hier. Gibt es irgendetwas, das du, das wir beide vielleicht den Anlegerinnen mitgeben können aus solchen Tagen? Irgendein Learning, ohne dass wir jetzt sagen, jetzt kaufen oder jetzt verkaufen. Hast du da irgendeine Antwort parat, wie man an solchen Tagen am besten nach Behavioral Finance agieren könnte?
Naja, ich schaue halt immer an, was passiert gerade im Markt und welche Produkte gibt es denn da draußen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, die Produkte müssen auch erstmal verstanden werden, was sie dann bedeuten. Also wenn Leute jetzt sagen, ich habe Geld verloren mit X oder mit Y, müssen sie sich mal fragen, wieso habe ich da Geld verloren? Ich mache immer noch mal eine Analyse und frage mich, ich habe ja auch jahrelang Optionsscheine gehandelt, war das dann richtig, was ich da gemacht habe für mich? Habe ich mein Risikoprofil richtig eingeschätzt? Habe ich die Strike-Preise richtig gesetzt? Habe ich vielleicht Scheine gekauft, wo nur Theta rausgegangen ist, weil nichts passiert ist? Also das habe ich für mich immer hinterfragt. Und ja, das hat ab und zu Geld gekostet, aber das ist nicht schlimm, wenn man daraus einen Lerneffekt sieht. Ich muss Produkte verstehen, bevor ich sie handle. Und deswegen habe ich mir meine Portfolios immer ganz genau angeschaut, was ich da reinlege. Besonders wenn es in die Derivate-Ecke gegangen ist, Christian, war das immer so eine Box, wo ich mir gedacht habe, schau mal genauer rein, dass du kein blaues Wunder erlebst.
Definitiv, ja. Ich habe Derivate immer protektiv eingesetzt, eigentlich zusätzlich noch zu geschriebene Calls oder Long Puts. Habe heute mit einem DAX-Put meinen schönsten Tag des Jahres bis jetzt, aber was soll's irgendwie, weil ATX-Puts gibt's nicht so allzu viele, die man einsetzen kann, und irgendwie ist die Vermutung da, dass ein paralleler großer Move halt beide in die gleiche Richtung führt. Da steckt ja schon im Wort parallel drinnen. Lieber Jürgen, ja, ich komme jetzt eigentlich nach diesen Bonusminuten für die Hörerinnen und auch für mich. Danke für diesen Deep Dive einmal am Anfang in die aktuelle Situation. War natürlich nicht geplant, als wir uns den Termin ausgemacht haben. Zum klassischen Beginn meines Börse-People-Skripts, den ich immer eigentlich habe. Wie bist du seinerzeit, und wir wissen schon 32 Jahre fast, bei der Deutsche Bank überhaupt in den Markt gekommen? Was hat damals als junger Bursch dein Interesse geweckt und wie waren deine ersten Steps?
Es war recht einfach. Ich habe eine klassische Ausbildung in der Bank gemacht und komme circa 50 Kilometer von Frankfurt entfernt. Da bin ich auch aufgewachsen. Da habe ich eine Lehre gemacht und in der Lehrzeit hat mir schon die Börse so viel Spaß gemacht, dass ich mich entschieden habe, ich kümmere mich auf eigene Faust um einen Job im Bereich Trading und Sales in der Deutschen Bank. Und dann habe ich einfach allen Mut zusammengenommen, habe ihr eine Bewerbung hingeschickt, hatte ein Bewerbungsgespräch, das habe ich nie vergessen, hier im Haus, wo ich heute auch stehe, wurde abgeholt und hatte 4 Gespräche an diesem Tag und bin dann in die Abwicklung der Wertpapierleihe gekommen. Und nachdem ich dort einen relativ guten Job gemacht habe, wurde ich gesehen. Und dann sagte ein Händler zu mir, du bist so unerschrocken. Und du kommst rüber, du hast eine Höflichkeit, du sagst aber auch direkt, was du willst. Hast du nicht Lust, als Börsenhändler ausgebildet zu werden? Wir hätten da gerade eine Stelle frei. Da war ich 22, Christian. Und das war eine rhetorische Frage. Willst du Händler werden mit 22? Natürlich willst du Händler werden. Wenn dich das immer begeistert hat, seitdem du 15 bist und Börsenspiele machst. Und dann bin ich mit 22 Händler geworden in einem sehr, sehr denkwürdigen Moment, als die Deutsche Telekom an die Börse gegangen ist im November 1996, war zeitgleich mein erster Monat auf dem Parkett. Mhm. Und ich habe noch klassisch den Parketthandel 2 Jahre mitmachen dürfen und war erst danach im Büro, und dort hat sich dann meine Derivate-Welt entfaltet, was auch für mich ein Asset war. Also ich konnte mich weiterentwickeln. Und Christian, ich habe das 22 Jahre lang machen dürfen. Ein toller Job. Der hat mich immer fasziniert. Das hat immer eine Passion mitgebracht und hat mich immer weiterentwickeln können. Ja, und das ging bis 2018 gut, um jetzt mal so den Einstieg, die ersten Jahre zu sagen.
Ja, die ersten Jahre gleich bis 2018, das heißt doch, wenn du jetzt ja in Wien vis-à-vis sitzen würdest, alles Konjunktiv, wir telefonieren ja, und ich dir Soletti oder Mannerschnitten anbiete, du dann aussuchst und ich an dich sage, was antwortest du dann?
Natürlich nehme ich von dir, wenn du die anbietest.
Genau, das ziehen wir dadurch von dir an dich. Ich habe auch die schönen Erinnerungen jetzt in der Podcast-Serie eingebaut. Das heißt, du hast als 19-Jähriger mit der Wertpapierleihe schon handiert irgendwie und bist dann als 22-Jähriger Trader geworden. Derivate waren eigentlich immer auch bei dir ein Steckenpferd, soweit ich weiß. Wann ist das losgegangen und welche Ausbildungen hast du dazu gemacht im Speziellen?
Du Meine erste Erfahrung mit Derivaten müsste sogar im Planspiel Börse gewesen sein.
In der Schule. Deutschland gab. Ja, schön.
Ja, und dann hatten die einen DAX Call und einen DAX Put gehabt. Den haben die aber ganz schnell aus dem Programm wieder genommen, weil die natürlich in der Hebelwirkung meistens auch die Gewinne hatten. Also du hast ja dementsprechend in der kurzen Zeit mit den Optionsscheinen ein bisschen mehr bewegen können als mit der klassischen Aktie. Das ging dann wieder weg. Da habe ich mich das erste Mal mit befasst. Und bin dann mit 22 sehr schnell in den Berührungspunkt gekommen, weil mein Kollege die klassischen Optionsscheine der 90er gehandelt hat, die aus den Optionsanleihen kamen. Und dann habe ich mir die einfach mal selbst berechnet, habe mir ein Excel-Sheet aufgemacht, habe Zinsniveaus genommen, habe diskontierte Dividenden eingesetzt. Alles, was man so bedarf, das ist so grob Pi mal Daumen. Hab eine tolle, fundierte Ausbildung bekommen. Mein Chef hat sich mit mir zusammengesetzt und sagt, brechen wir jetzt mal zusammen, Jürgen, und dann kannst du das. Und dann habe ich einen Schein nach dem anderen aufgenommen, hatte so ein, ja, so jeden Tag habe ich mir einen Ausdruck gemacht, was der Gegenwert des Scheins ist, wenn die Aktie bei dem und dem Preis steht. Und dann habe ich angefangen, eine Arbitrage zu handeln, Optionsscheine Long gegen Aktie Short. Und das eben auch wieder rausgedreht, wenn es eben andere Wertentwicklungen gab und es auf Geld hieß. Und so habe ich angefangen, Positionen aufzubauen und bin dann 1998, müsste ich Eurex-Händler geworden sein, nicht sogar schon 97. Und 1999 bin ich an der ITI in Chicago als Derivate-Spezialist ausgebildet worden, was von der Bank ein Ritterschlag war. Da bist du hingeschickt worden und das hieß auch, Junge, die haben was mit dir vor. Und da war ich 25 und bin Derivate-Spezialist gewesen. Also sehr, sehr jung und weißt ja, was damals los war. Das war so die Zeit, als die Börse richtig rund lief. Und dann, ja, war man jung und erfahren.
Das heißt, du warst auch wieder, ich verwende nochmal das Wort parallel, weil wenn man Ende der 90er in Chicago war, war man irgendwie nicht so knapp dran am neuen Markt, wie das vielleicht viele deiner Kollegen waren. Wie hast du diese Parallelwelt in Deutschland, weil du hast dein Geschäft gelernt und dann ist plötzlich alles anders und Lehrbücher konnte man wegschmeißen mit Unternehmensbewertung und so, wie hast du den neuen Markt erlebt?
Den neuen Markt habe ich sehr früh kennengelernt, weil der ist ja 97 gekommen. Das war auch meine Zeit auf dem Parkett. Und da hast du mit den ersten Unternehmen, das kam ja immer mehr, wurden die ersten Indizes gebaut. Jetzt komme ich ja aus der Derivaten-Ecke. Und dann hast
dann du NEMAX 50 oder so, ne? Genau.
Der NEMAX war erstmal NEMAX All gewesen. Also da kamen alle Werte rein, alles, was emittiert wurde, war NEMAX All, bis es dann irgendwann der NEMAX 50 war. Und das war einfach spannend zu handeln und aus dem NEMAX ist der TecDAX entstanden. Und ich habe die ganzen Indizes mitbauen dürfen von Anfang an. Ich habe den NEMAX damals sogar betreut als verantwortlicher Händler und das ist eine Erfahrung, die du nie aus dem Kopf bekommst. 9.900 Punkte hat er nicht ganz erreicht, aber er ist mit 306 Punkten rausgegangen. Das heißt, wir haben so 97% den Weg nach unten gesehen. Wo ich sagen muss, Respekt, also das habe ich auch noch nicht erlebt vorher, aber es gibt halt alles an der Börse und da ist eine Blase geplatzt. Selbst ich habe auf den Weg nach unten privat einbezahlt, weil ich dachte, naja, jetzt ist irgendwann mal Schluss, aber hat Lehrgeld gekostet, auch ich war davon nicht gefeit und muss bis heute sagen, tolle Erinnerung an die Märkte, ich habe sie geliebt zu handeln, gerade die neuen Märkte, die waren so volatil, jeden Tag was Neues. Hat Spaß gemacht und dann bin ich wieder auf den MDAX gekommen.
Ja. War es deiner Meinung nach eine richtige Entscheidung der deutschen Börse, den NEMAX dann überhaupt gleich zu schließen und die Werte im TecDAX und Co. aufgehen zu lassen? Oder hätte man nicht auch sagen können, okay, auch an der Nasdaq hat es ja schon schwere Drawdowns gegeben und der Index wird ja auch nicht gleich weggeschmissen, wenn ich das mal auf Wienerisch sagen darf. War es richtig, den NEMAX einzustellen?
Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Der NEMAX ist nur auf Talfahrt gewesen. Ich würde damals, was ich in Erinnerung habe, war eine Umstellung der Indizes, damit es mehr Qualität gibt. Und der TecDAX hat diese Qualitätskriterien erfüllt. Mhm. Und der NEMAX ist ja nichts anderes gewesen, als dass ein Großteil in den TecDAX rübergewandert ist, aufgefüttert um weitere Werte. Ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen. Das ist über 20 Jahre her, was die Intention dahinter war. Ich habe alle Indizes in dieser Richtung gerne gehandelt und den NEMAX mit einer besonderen Freude, weil ja, da war halt echt was los. Ja. Ja,
als Händler mag man ja auch Volatilität, wie du gleich eingangs ja. gesagt hast. Genau. Ja. Ich gehe in die Nullerjahre, wenn es passt mit dir gemeinsam. Wir haben ein Jahrzehnt gehabt, das, glaube ich, nach dem Tech-Crash dann jahrelang super gelaufen ist. Wir haben in Österreich die schönste Phase gehabt ever. Von 1000 auf 5000 ATX-Punkten, von 2002 bis 2007. Dann kam Lehman. Hast du irgend so einen Lehman-Moment? Das muss ja viel gemacht haben, natürlich.
Natürlich. Lehman ist einer der großen Momente bei mir im Leben gewesen, weil ich ja auch Absicherungen gehandelt habe. Also ich konnte mich mit Portfolios auseinandersetzen, die nicht so toll gelaufen sind. Ich habe ja öfter Analysen gefahren. Und kann mich sehr, sehr gut an Lehman erinnern, dass Lehman fing ja schon weit vorher an, bevor Lehman dann die Beine gespreizt hat und sagte, ist vorbei, war ja der Markt schon unruhig gewesen. Und dann war ich sehr oft in London zu dieser Zeit gewesen und durfte auch mithelfen, Portfolios zu sichten, zu bereinigen. Als dann Lehman nicht mehr gab, hatte ich die Absicherungsinstrumente von Kunden, die bei uns anriefen und sagen, können wir in die Geschäfte einsetzen, wie können wir das verändern. Das war eine unheimlich anstrengende Zeit für mich 2008. Und das hat für mich einen riesen Karrieresprung nochmal gemacht, weil ich 2009 dann auch für diese gute Leistung befördert wurde. Ich glaube, da sind nicht so viele befördert worden, weil 2008 eben ein schwieriges Jahr war für die meisten. Und bei mir ist gesehen worden, der macht eine richtig gute Arbeit und jetzt fördern wir ihn nochmal. Und das hat mir natürlich eine Riesenfreude bereitet. Das war im Nachgang betrachtet, das hat unheimlich Kräfte gezehrt im Markt. Du bist Frankfurt, London hin und her geflogen. Du hast versucht, Märkte zu berechnen, analysieren, was passiert, wenn das passiert. Das war eine Herausforderung, muss ich sagen. Es war für mich, ich war damals Anfang 30, hatte gerade Familie. Das war schon ein hartes Stück Arbeit, aber eine der schönsten Zeiten des Lebens. 2008 war mit das anspruchsvollste, aber vielleicht auch eins der besten Jahre für mich.
Du hast ja im Vorgespräch gesagt, frag mich einfach. Deswegen haben wir das auch nicht vorbesprochen. Ganz, ganz großen Respekt, Jürgen, zu diesen Sätzen, die du jetzt über 2008 und deine Performance, die in Wahrheit nicht zufällig ist, sondern mit Bedacht so geplant war, wie ich es jetzt rausgehört habe, dass man sich eben absichert und die ganzen positiven Folgewirkungen für deine Karriere. Auch gehen wir in die 10er Jahre. Auch das war ein spezielles Jahrzehnt. Staatsschuldenkrise, dann sind irgendwann einmal die Zinsen gegen und unter Null gegangen. Auch da ein paar Worte bis zu deiner neuen Funktion, die du jetzt seit ein paar Jahren ausübst. Wie waren die Zehner für dich, dieses Wiederaufholen der Lehman-Schäden?
Ja, das hast du sehr schön gesagt.
Weil du genau hast ja gar keinen Schaden gehabt so richtig. Du hast ja Karriere gemacht. Also du bist einer der wenigen Lehman-positiven Menschen bis jetzt in diesem Podcast gewesen. Aber auch das war ein wichtiger Einschnitt, weil sonst hättest du uns später noch brutal aufgestellt.
Ja. Ja, und Lehman hat den großen Vorteil am Ende mitgebracht, dass die Menschen über ihre Positionen nachgedacht haben und du hast dann von Over-the-Counter-Geschäft in eine Regulierung gefunden in den Central Counterparty und da durfte ich auch maßgeblich mitwirken. Ich habe zum Beispiel Dividendenderivate mit eingeführt, also alles, was du früher unter den Banken gehandelt hattest und individuelle Risiken besessen hast, ist dann auf einmal über eine Börse abgewickelt worden. Und das war so 2010. Das hat richtig Spaß gemacht, diese Dinge mitzuentwickeln. Es kam dann Delta 1, auch Central Counterparty über die Börse abgewickelt, was es sehr, sehr viel einfacher gemacht hat. Und ich hatte dann, ja, Anfang der 10er war das noch gut für mich gewesen. Dann ist es ein bisschen schwieriger bei mir im individuellen Fahrwasser geworden. Und das hat letzten Endes leider auch 2018 dazu geführt, dass ich meinen Job verloren habe. Also meine Stelle war einfach vakant, die gab es nicht mehr am Ende. Und da muss ich sagen, ist es auch eine Auswirkung gewesen, die auch Brexit-basiert war ein Stück. Also 2016 die Brexit-Entscheidung, die dann für sehr viel Unruhe bei mir im Bereich gesorgt hat. Und 2018, wie gesagt, der Job dann weg war. Und im Nachhinein gesehen, und das kannst du ja in dem Moment nicht sehen, wenn es soweit ist, hat das mein Leben grundlegend verändert, weil das hat mich zu dem Job gebracht, den ich heute mache. Ich erkläre Dinge, Trends und Themen, ja, ab und zu auch ein bisschen in die Börsenecke, weil da komme ich eben her. Aber generell, was passiert da draußen? Welchen Einfluss gibt es in der Finanzindustrie? Welche Auswirkungen hat das Und das ist aus der Zeit 2018 bis 2020 entstanden. Und dann kommen wir so gesehen nahtlos in die 20er Jahre, weil da bin ich dann Content Creator geworden.
Und seit wann gibt's den Bart? Man hat ja bei dir den Hashtag, Hashtag der Bankbart und sagt, ah, das ist ja der, genau. Also, du, Trademark natürlich, ja. Seit wann gibt's den?
Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Ich müsste mal meine Kinder fragen. Also, wir haben ab und zu so Familienurlaubsbilder gemacht, als die Kinder noch klein waren. Meine Kleine ist 2010 geboren, die wird jetzt 15, die kennt mich ohne Bart nicht. Also es muss 2009, 2010 muss das der Fall gewesen sein. Horst Lehmann, sagen wir es so.
Siehst du, ich hätte jetzt drauf getippt, dass das irgendwie gesynkt war mit deinem aktuellen Job, den du jetzt auch schon wieder seit ein paar Jahren machst als Corporate Con, dass du dich selbst zu einer unverkennbaren Marke irgendwie auch gestylt hast. Der Bart ist es einerseits, dann natürlich dein Content, über den wir dann noch sprechen würden. Und mir gefällt auch der Hashtag irgendwas mit Bank. Wie kommt man auf so? Was heißt
also, Expedition? Also, herrlich. Da hake ich jetzt nochmal nach. Das ist alles echt an mir. Und ich komme genauso, wie ich bin. Und das ist ein riesen Mut und Vertrauen, den mir die Bank entgegengebracht hat. Das zeigt auch, wenn du eine Idee hast und mit einem langen Bart hier reinkommst, dass du nicht erstmal irgendwo in eine Schublade gesteckt wirst, sondern dir wird zugehört. Habe ich immer sehr, sehr geschätzt und freue mich bis heute, das machen zu können. Und der Hashtag irgendwas mit Bank ist so einfach und das müssen die Leute für sich auch selbst überlegen. Was bist du, wenn die Tür hinter dir zugeht? Oder wie würden dich Leute beschreiben, die dich sehr gut kennen? Und bei mir ist es ganz einfach, wenn meine Mutter in die Bäckerei geht und die Verkäuferin fragt meine Mutter, was macht denn ihr so und so, Frau Schmidt? Und dann würde sie sagen, irgendwas mit Bank. Und so ist der entstanden. Und meine Mutter sagt das bis heute, der macht irgendwas mit Bank.
Großartig. Und die Hashtag Expedition Finance. Was machst du da genau? Hol mir mal die Hörerinnen rein, bitte.
Die Expedition Finance ist entstanden aus dem, ich musste ja letzten Endes den Handel verlassen, habe dann gesagt, Themen und Trends von morgen und wir sind ja alle auf einer Expedition. Am Anfang hieß das Expedition 150, weil die Bank auch 150-jährigen Geburtstag feierte und dann haben wir das umgebrandet in Expedition Finance, weil es geht halt einfach darum, was passiert da draußen. Und da machen wir, das darf ich gestalten, ich mache das auch alleine hier in der Bank mit meiner externen Filmfrau, der Sabine Streich, die ich auch hier sehr herzlich grüße.
Ich höre mich an, kennen Sie nicht, genau, ja.
Wir beide erstellen wie ein Schnellboot Content, filmisch. Sabine kommt vom Film, die weiß genau, wie Storytelling geht, die arbeitet mit mir journalistischer Beruf den Content auf und den spielen wir auf der Corporate-Seite der Deutschen Bank, die sich Expedition Finance nennt, auf LinkedIn einmal pro Woche einen Film. Außer in den Ferienzeiten haben wir auch mal ein bisschen mehr Ruhe und können in die Produktion eintauchen. Also wir stellen so circa 40 Filme im Jahr her und sind immer sehr nah am Nabel der Zeit dran. Und das sind Filme von etwa 3 bis 7 Minuten Laufzeit und über mein eigenes Account. Dann erzähle ich so ein bisschen über die Entstehung, über die Themen, ich bin die Community mit ein. Also ich gehe ein bisschen anderen Ansatz auf Social Media. Bei mir wird das Social sehr stark betont. Und viele Leute haben mich immer gefragt, wie funktioniert das auf LinkedIn? Und dann sage ich, schöne Analogie zum Aktienmarkt. Du wirst immer verstehen, wie Märkte funktionieren. Also befasst dich bitte damit und versuche rauszufinden, wie es der beste Weg ist, dass es für dich gut läuft. Und genau das ist mir auf LinkedIn gelungen, wieso ich auch so eine aktive Community aufbauen konnte und wieso ich mich drum kümmere. Für mich als Ex-Aktienhändler war das immer schon so, du musst wissen, wie Märkte funktionieren, sei es jetzt auf Social Media oder sei es an der Börse.
Ich werde oft gefragt, wer ist deine Zielgruppe? Kannst du uns die beschreiben? Ich habe da nie die richtige Antwort. Ich sage immer, alle, die sich für österreichische Aktien interessieren. Welche Antwort würdest du mir auf diese Frage geben? Was ist deine Zielgruppe, Jürgen?
Ja, wenn du auf LinkedIn bist, habe ich immer gehofft, dass die finanzaffinen Menschen sind. Ich weiß auch, dass ich nicht alle erreiche. Das wirst du auch nie die Begeisterung bei allen Menschen wecken. Aber die Zielgruppe kannst du nochmal aufteilen. Auf der einen Seite wirst du ja gesehen und gelesen von der eigenen Belegschaft, die sagen, wow, Wahnsinn, was sich da tut. Und vielleicht ist das ja auch was mich betrifft. Die zweite Gruppe, die du erreichen willst und auch tust, ist die Kundschaft draußen, die sich dafür interessiert, was passiert überhaupt bei der Bank, mit welchen Themen befassen die sich und ist das vielleicht ein Thema, das auch relevant wird für mich und kann ich eventuell auch in die Diskussion mit eintauchen und kann mithelfen. Und die dritte Gruppe ist dann diese Gruppe, die du vorher nie erreicht hast, die sich mal mit Finanzen auseinandersetzt, die sagt, boah, cool, ich habe da so einen Beitrag gesehen, habe ich nie drüber nachgedacht, und die diesen Aha-Effekt erleben und sagen, da sollte ich vielleicht mal tiefer eintauchen, das wäre ganz gut für mich. Du wirst nie 100% aller Menschen bekommen, du wirst auch nie allen Menschen da draußen zusagen oder gefallen. Ich sehe mich als ein weiteres Format, das Finanzen näher bringt und gute Formate, die kuratiert sind und trustworthy Content bringen, da kann es nicht genug davon geben, Christian. Leider gibt es auch genug, die das eben nicht machen. Ja.
Ich freue mich ja vor allem über die dritte Gruppe, die uns ein bisschen out of the bubble bringen, und ich glaube, du bist jemand, der das mit deinem, wie soll ich sagen, mit deinem Content und mit deinem Konterfei und überhaupt allem auch schaffst, natürlich auch mit deinem Arbeitgeber starker Brand. Und der Christian Hendrik Knappe, den ich da kurz mal reinbringen werde, meiner Bubble ist er sehr bekannt. Also er war jahrelang in Österreich auch für die Deutsche Bank aktiv. Auch da, du hast in deiner Geschichte jetzt hier in diesem Podcast erwähnt, da hat sich einiges verändert in den 10er Jahren bei der Bank. Das hat auch den Job von Christian dann letztendlich nicht mehr möglich gemacht. Aber er hat immer gesagt, so der Jürgen Schmidt, der macht in Wahrheit das Gleiche wie du in Österreich. Und das hat mich dann immer gefreut. Und insofern ist auch das die Vernetzung, die der Christian auch eingetaktet hat. Und dafür sage ich ihm großartig Danke. Und dann springe ich noch in den Herbst 2024 nach Frankfurt. Du wurdest Finfluencer of the Year für Deutschland mit zwei ganz, ganz starken Frauen aus dem Finanz-Content-Bereich gleichmäßig. Sprechen wir kurz über diese Veranstaltung. Wir sprechen auch noch über die Lisa Osada hier und natürlich über die Edda Vogt.
Ja, du hast so schön den Christian Hendrik Knappe erwähnt, und da möchte ich auch anschließen, den Christian kenne ich ein gutes Vierteljahrhundert. Der begleitet mich schon seit ganz, ganz langer Zeit, angefangen über die Börse Stuttgart, EUWAX. Dann hat er auch lange mit mir im selben Handelsraum gesessen, lieber Christian.
Also, das da weiß auch ich, ja, genau. Ja.
Herzliche Grüße raus an ihn, so ein toller Typ. Wir treffen uns ja ab und zu noch zum Essen abends. Also es gibt Leute, da wirst du den Kontakt nie abbrechen, und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Mit dem großen Vorteil, der läuft mir halt in Frankfurt auch öfter über den Weg und ist ein ganz feiner Typ. Also da nur Hut ab. Wer da noch nicht vernetzt ist auf LinkedIn, macht das auf jeden Fall. Ganz klasse Typ. Und zu kommen zum Thema Finfluencer. Christian, das hat mich letztes Jahr so riesig gefreut, weil es von einer Jury kam. Die riefen dann bei mir an und sagen, würdest du den Preis entgegennehmen? Und nachdem ich den... Und nachdem ich den Preis der Stiftung Finanzbildung erst bekommen hatte, einen Monat vorher, hat sich dann noch der Business Punk, die Jury, gemeldet. Also da gab es kein Verfahren, dass du sagst, vote für mich, sondern ich war einfach bestimmt dafür. Und das hat mich so gefreut, weil Leute meine Arbeit wahrgenommen haben. Die haben das gesehen und die geben dir den Preis einfach so, weil sie dich dafür an der richtigen Stelle halten. Und du hast es gesagt, ich habe den Preis zusammengewonnen mit der Lisa Osada und mit der Edda Vogt. Wir haben alle verschiedene Kategorien, und bei mir, das hat mich besonders gefreut, ist es die Kategorie Education, weil wir wollen ja Lerninhalte, oder ich will Lerninhalte auf LinkedIn weiterbringen und weiter treiben. Und wenn mein Gesicht dafür, wenn ich als Mensch dafür wahrgenommen werde und dorthin leiten kann und die Menschen sich damit befassen, und dann auf der Corporate-Seite sagen, ja, super, hat uns einen Mehrwert gegeben, dann habe ich einen guten Job gemacht, Christian. Und dann kann ich auch sagen, ja, freut mich, dass ich dieses Format durch meine Person mit Leben erfüllen konnte, und habe natürlich auch draußen den großen Vorteil, wenn du irgendwo hinkommst und mit Leuten dich unterhältst und dann fragen die, was machst du so, und du sagst ja, Content Creator, Background Börse, wirst du immer in Kapitalmarktgesprächen enden. Da kommen glänzende Augen. Die Leute lieben Börsenthemen draußen. Und dann habe ich 22 Jahre gemacht. Also ich würde sagen, ich bin vom Fach ein bin Finfluencer bei Hart, also ich kenne halt meine Themen auch und habe nicht nur die Börse mal im Fernsehen gesehen, sondern ich war halt auch dort. Ja, lieber Christian, du hast aber eine Sache natürlich vergessen zu erwähnen. Nicht nur die Edda, Lisa und meine Wenigkeit waren oben auf der Bühne, du hättest da auch stehen sollen, denn du hast die Auszeichnung für Österreich gewonnen. Und auch an dich herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir haben uns beide sehr gefreut, nur leider konnten wir vor Ort nicht feiern, da du krank warst.
Ja, ich war krank. Ich musste dann absagen, aber sehr gefreut, als mir die Baderbank dann, ich glaube, einer der wesentlichen Player auch in diesem neuen, jungen Wertpapiersegmenten in Deutschland mir die Info gegeben hat, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und auch das war natürlich neben dem Christian Hendrik Knappe, der der Hauptgrund ist, ein Mitgrund, dass wir beide mal connecten. Das nächste Mal in Frankfurt oder das nächste Mal in Wien geht's natürlich dann auch persönlich.
Du bist herzlich eingeladen, in den buntesten Raum der Bank zu kommen, Christian. Sobald du in Frankfurt bist, bitte melden.
Das ist jetzt natürlich ein Call to Action. Den muss ich jetzt natürlich auch wahrnehmen.
Ja.
So, Jürgen, dann komme ich eigentlich schon zu meiner Abschlussfrage. Wir haben mit ganz aktuellen Content tagesaktuell begonnen. Wollte ich nicht, aber glaube ich, war sehr gut und wichtig. Gibt es noch irgendein Abschlussstatement quasi nach 32 Jahren Karriere, die sicher noch weitergehen werden? Irgendeine Bilanz, irgendeine Message, was kann ich dir noch abbringen?
Eins fällt mir noch ein, wir haben das heute auch so schön aufgeholt, wir haben mit der Börse angefangen, wir sind über Content Creation gegangen, wir sind auch im Kontext Börse wieder gelandet. Oft fragen mich Leute, sag mal, das ist ein ganz anderer Job, den du jetzt machst. Finde ich noch nicht mal, weil du kannst jetzt Wissen einbringen und es geht auch nach der Börse irgendwie anders weiter. Und ich habe mir jetzt auf LinkedIn was aufgebaut, Christian, was richtig toll ist, weil du merkst, du kannst auch draußen den Leuten was mit auf den Weg geben. Das eigene Account aufzubauen macht unheimlich viel Arbeit. Ich lege sehr, sehr viel Wert auf ein Community-Management. Es ist ganz wichtig, mit seiner Community zu agieren. So wie du an der Börse mit allen Marktteilnehmern unterwegs bist, solltest du das auch auf einer Social-Media-Plattform machen. Guten Content bringen und eben auch konsistent bleiben, also das Öfteren was reinposten. Und dann gelingt das, und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich in LinkedIn in der Dachregion unter den Top 30 jetzt schon bin. Wow. Das ist sehr ungewohnt für eine Privatperson, würde ich sagen. Also ich mache das wirklich neben meiner Arbeit noch, um auch diese Sichtbarkeit zu bekommen. Und freue mich, dass das auch honoriert wird. Und das wäre so der letzte Punkt. Das gelingt uns allen, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben.
Dann spiele ich meine Abspannmusik, sag riesigen Dank für dieses tolle, entspannte Telefonat an einem very shaky day natürlich. In den Shownotes verlinkt werden wir noch einige Links zu dir bringen, doppeltes Link jetzt drinnen, aber ich glaube, die Leute verstehen's. Lieber Jürgen, vielen lieben Dank nochmals. Ein Tschüss einmal an dich nach Deutschland und ein Tschüss einmal an die Hörerinnen und Hörer. Das ist, glaube ich, Inspiration pur. Ciao mal von mir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ebenso vielen Dank, dass ihr reingehört habt und danke, lieber Christian, dass ich da sein durfte.
Wunderbar, ich habe zu danken. Wir sehen uns in Frankfurt. Ciao, Jürgen. Energy, water, light.